Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 338. Heute mit dem Chef von Beliani, Stefan Wittmer. Wir reden also über den Möbelhandel, wie man so ein großes Business, die sind mittlerweile auch im fast neunstelligen Bereich, Jahresumsatz angekommen, profitabel von der Pike auf aufbauen kann, wie stark dieses Geschäft während Corona gewachsen ist und welche Trendmöbel es denn in 2021 gibt. Es gibt im Laufe des Podcasts auch einen Gutscheincode, da kann man dann für 200 Euro bei Beliani einkaufen und kriegt 100 Euro zurück, also ein ziemlich guter Code für alle diejenigen, die sich gerade umschauen nach neuen Gartenmöbeln, aber mittlerweile hat Beliani auch Möbel für alle anderen Zimmer im Haus, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schränke, kann man alles kaufen. Sehr spannende Folge, sehr netter Gast. Ich habe wieder eine Menge gelernt über den Möbelhandel und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren hier ein Business sehen, was sich weiter verdoppelt, nicht jedes Jahr, aber schon wächst auf eine Größenordnung, bei der auch Home24 und Westwing aufmerksam sein müssen. Was ist sonst noch passiert in der Woche, außer das Osterwochenende? Wir sind bei Spryker Top-Plattform geworden bei TrustRadius. Also TrustRadius ist eine Bewertungsplattform. Da bewerten Kunden und Agenturen, die mit Spryker arbeiten, die Plattform. Und wir haben den Top-Rated E-Commerce Award gewonnen, global. Also läuft scheinbar ziemlich gut. Zumindest sind Agenturen und Kunden sehr zufrieden. Wir haben auch einen ähnlichen Award gewonnen bei G2, sind gerade drauf und dran, etwas Ähnliches bei zwei, drei weiteren Plattformen einzusacken. Ich verlinke das mal in den Shownotes, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, das ist ziemlich cool. Ein großes Danke ans Team und ich soll von unserer Recruitment-Chefin Lana nochmal sagen, wir brauchen noch ganz, 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 ganz viele Bewerber, insbesondere auch für Jobs im Dachteam, also was für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig ist, in verschiedensten Departments, von Sales bis hin zu Product Management. Bewerbt euch gerne, ich verlinke auch nochmal die Jobseite von Spryker und ich glaube, der Stefan von Beliani sucht auch noch nach Mitarbeiter, den Job verlinke ich auch nochmal. Hört da also mal rein, schaut euch das an, ich freue mich auf eure Rückmeldung und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit dem Beliani-Podcast. Stefan, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Freut mich sehr, dass du hier bist, zugeschaltet aus der Schweiz. Für diejenigen, die Beliani noch nicht kennen und dich vielleicht persönlich auch noch nicht kennen, sag noch mal ganz kurz, wer du bist und für was Beliani genau steht.
Also zuerst mal ein Grüezi aus der Schweiz. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Wittmer, bin Miteigentümer der Beliani-Gruppe. Beliani ist ein Online-Retailer für Möbel und Zubehör. Wir sind in 17 Ländern jetzt aktiv und verkaufen rein nur über das Internet.
Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr gestartet seid und wo ihr heute steht? Ich habe die letzten Artikel, die man über euch findet. Ihr seid ja gut vernetzt auch mit Exciting Commerce. Ja, Jochen Krisch, da sieht man so ein paar Eckzahlen. Mittlerweile 600 Mitarbeiter, über 1 Million zufriedene Kunden, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wofür ihr genau steht. Möbel übers Internet ist ja auch sehr breit. Seid ihr dann quasi ein IKEA-Wettbewerber oder einen Wayfair-Wettbewerber? Aber fangen wir mal damit an. Wo steht ihr heute? Wie viele Leute arbeiten für euch und wie lange hat das gedauert, dahin zu kommen?
Also gegründet wurde die Firma von meinem Bruder, den Michael. Der hat angefangen als Powerseller auf eBay alles Mögliche zu verkaufen, unter anderem Möbel. 2009 bin ich dann auch eingestiegen. Wir haben dann einen Brand gegründet, Beliani. Den Namen hat er herausgefunden. Und wir haben dann gesagt, ja, wenn das auf eBay funktioniert, wird es auch auf anderen Plattformen funktionieren. Wir sollten nicht so abhängig sein, nur von einem Kanal, und haben dann eben den Shop aufgeschaltet, sind dann auf Amazon gegangen, haben dann gesagt, okay, es funktioniert sehr gut in Deutschland, warum nicht auch in der Schweiz? Wir kommen ja aus der Schweiz, haben dann den Schweizer Shop aufgemacht, danach den französischen Shop, ist für die Schweizer sehr naheliegend wegen der Sprache. Und so peu à peu haben wir quasi dann expandiert, bis jetzt, wo wir in 17 Ländern sind. Das hat jetzt ein bisschen mehr als 10 Jahre gedauert. Eben wie du gesagt hast, circa 600 Mitarbeiter, wahrscheinlich sind es schon ein bisschen mehr. Und ja, unser Sortiment anfänglich war das rein Gartenmöbel. vor allem diese Rattan-Lounges, die waren sehr in dazumals, vor über 10 Jahren. Und mit der Zeit haben wir das Sortiment dann erweitert. Auch Sofas, auch Betten, Kompetenzen aufgebaut, bei Lampen, bei Teppichen und so weiter. Das heißt, bei uns findest du eigentlich das gleiche Sortiment wie bei einer IKEA oder XXX Lutz und so weiter, außer Küchen. Also wir produzieren und wir machen keine Küchen.
Okay, also das ist, glaube ich, wichtig, um das mal zu verstehen, weil ich hatte bis vor kurzem Belliani auch noch vor allem in diesem Gartenbereich abgespeichert, aber ihr versteht euch schon als Vollsortimenter im Möbelbereich. Ich kann alles von irgendwie Bett, Nachttisch, Schränkchen bis hin dann zum Hängesessel in der Lounge, sehe ich gerade auf eurer Startseite, scheint ein Thema zu sein, gerade kann ich schon alles kaufen und mich da komplett eindenken, was es ja umso spannender macht, weil damit müsst ihr ja sehr breit auch werben. Also Belliani, wenn das jetzt nur ein Gartenmöbel-Profi wäre, in Anführungsstrichen, kann man sich ja so ein bisschen konzentrieren und dort auch mehr Kompetenz aufbauen, aber ihr braucht dann wahrscheinlich ein sehr großes Lager, müsst ja auch entsprechend viel Ware einkaufen. Wie macht ihr das? Also handelt ihr viel mit Marken? Macht ihr das alles selber? Sind das alles eure Designs, die ich auf der Webseite finde?
Ja, nein, das ist auch der große Unterschied zu anderen Online-Händlern, indem wir keine anderen Marken bei uns im Shop haben, sondern wir haben nur unsere eigenen Produkte. Wir gehen zum Hersteller, also nicht zu Importeuren und keine Zwischenmännern dazwischen, sondern wir gehen direkt zu den Herstellern. Wir sagen denen, was wir gerne hätten, welches Design, mit welchen Materialien und in welcher Qualität. Und da wird das für uns produziert.
Und produziert man das in Asien oder ist das, ich habe mal irgendwann gelernt, so es gibt so einen Möbelschwerpunkt rund um Paderborn in Deutschland, da wird auch vor allem Küche gemacht, aber auch ganz viel Möbel. Also wo bestellst du deine Möbel?
Also wir kaufen quasi weltweit ein, aber der Schwerpunkt ist sicherlich Asien. Wir haben auch Europa, mein Polen zum Beispiel ist sehr stark für Polstermöbel. Da gibt es Ostländer, wo man auch wieder gewisse Holzmöbel gut herbekommt, weil dort einfach sehr viele Wälder sind und so weiter. Hängt ein bisschen davon ab. Aber Schwerpunkt ist sicherlich Asien, China, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Indien und so weiter.
Ostländer. Aus Schweizer Sicht könnte das auch Österreich sein. Die sind ja auch sehr möbelstark, glaube ich, mit viel Wald.
Dort haben wir, glaube ich, keinen Lieferraum.
Ich weiß es nicht mal so. Aber das ist doch, ja. Ich glaube, das ist ja Holzland Nummer 6 oder so weltweit, hat mir als Spriker-Kunde gesagt, die Pfeiffer-Gruppe, die da, das ist, glaube ich, Top 3, Top 4, also in dem Erträgnisaufstellung in Österreich sind die ganz weit vorne. Wir schweifen ab. Okay,
17. Also wir lassen die Möbel herstellen quasi und das Prinzip ist, dass wir diese dann auf unser Risiko, sage ich jetzt, per Seefracht, wenn es aus Asien kommt, nach Europa bringen, über Hamburg. Dort gehen unsere eigenen Lastwagen, gehen diese Container abholen am Hafen und bringen dann die Container in unser Lager in Wietzendorf. Wietzendorf ist unser Hauptlager in Europa. Das liegt zwischen Hamburg und Hannover, also bei Soltau, wenn ihr das was sagt.
Ja.
Dort haben wir jetzt einen
Heidepark.
Ganz genau, Heidepark ist sehr bekannt und so weiter. Und dort haben wir unser Lager errichtet. Wir haben anfänglich 20.000 Quadratmeter gebaut. Letzten Jahres wurde der zweite Bau fertig mit 30.000, also jetzt haben wir zusammen 50.000 Quadratmeter und wir haben vor einem Monat den Spatenstich gehabt für das dritte Lager, das wir dort bauen. Da sind dann noch 70.000 Quadratmeter, die dazukommen. Also total werden wir Ende Jahr 120.000 Quadratmeter haben. Also das sind ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Fußballfeld, es gibt verschiedene Fußballfeld.
5.000 Quadratmeter.
Okay, ja, also da kann man sich ausrechnen, das sind einige Fußballfelder und das braucht es auch. Für die Möbellogistik brauchst du einfach Platz, du brauchst Lagerhäuser und so weiter und ja, und darum haben wir in das investiert.
Ja, cool. Und habt ihr da auch ein Problem jetzt gehabt mit der Suez-Krise, wenn du deine Möbel auch viel aus Asien bekommst? Standen da ein paar Container auf den Schiffen, die vom Suezkanal geparkt waren?
Genau, da waren, glaube ich, 5 Container von uns auf dem Schiff.
Auf der Ever Given.
Ja, genau. Ich habe gesagt, am besten würden wir den einfach sprengen. Und dann, nein, sprengen ist keine gute Idee, weil unsere Container auf dem Schiff sind. Genau, also das hat sicher eine Beeinträchtigung, ich sage jetzt mal, Es dauert jetzt ein bisschen länger, bis die Möbel dann da sind. Das ist nicht so schlimm. Die Frage ist, was das später für Auswirkungen hat auf die ganze Kette, oder? Gewisse Schiffe sind ja gar nicht über Suez gefahren, sondern dann um Afrika herum. Dann werden die Häfen werden wahrscheinlich wieder Probleme haben, um überhaupt die Container auszuladen. Dann wird es dort wieder Delays geben. Dann wird das wieder eine Auswirkung haben, dass zu wenig Container in Asien sind, Leercontainer, um diese wieder zu füllen. Und dann hast du wieder die gleiche Problematik wahrscheinlich, wie wir sie jetzt hatten, mit den Containerpreisen. Die sind ja Ende letzten Jahres von $1,000, sage ich jetzt mal, Ningbo, Hamburg, jetzt auf 7.000 geklettert.
Abgefahren. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, also, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der makroökonomischen Perspektive, ich kann mich daran erinnern, dass dann Corona alle Logistiker irgendwie, ja nicht am Boden, aber alle Schiffe, da wurden quasi schon fertige Containerschiffe neu aus der Werft eigentlich schon zum Abwracken gefahren. Das hat sich komplett geändert. Die Schiffe sind wieder mega voll, der Konsum ist mega wieder voll da.
Ja, die verdienen richtig Geld. Also diese Schiffe verdienen, die Reedereien, die verdienen jetzt richtig, richtig Geld, oder? Weil die können einfach quasi verlangen, was sie wollen, sozusagen. Es hat die Nachfrage ist größer als das Angebot und das wird auch ausgenutzt natürlich. Und das braucht jetzt einfach wieder Zeit, bis sich das alles wieder einpendelt, oder? Also ja. So den Suez-Zwischenfall hilft sicher nicht, macht es eher wieder kompliziert.
Okay, ich glaube, das Geschäftsmodell oder was ihr macht, ist jetzt so ein bisschen verstanden. Jetzt müssen wir uns mal dem Kassenzone-Fragen-Tenor nähern. Fangen wir mal an mit dem Markt, so in welchem ihr aktiv seid. Der klassische Kassenzone-Hörer kennt natürlich IKEA, der kennt auch die schlechte Online-Experience von IKEA, hatten wir schon oft besprochen. Ich glaube, auch so einen Lutz XXXL ist bekannt. Ansonsten haben wir natürlich noch Wayfair, auch hier im Podcast besprochen, Home24, Westwing besprochen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie groß ist eigentlich noch der Offline-Share von Möbeln, also in dem Sortiment, in dem ihr aktiv sind, nehmen wir Küchen jetzt einmal ganz kurz raus, und innerhalb der Online-Landschaft, in der ja ihr aktiv sind, wo siehst du die zentralen Player? Sind wir schon mal über 10% Möbelanteil, gehen wir Richtung 20% oder ist es noch weit runter?
Okay, also das ist natürlich jetzt ein bisschen auch unterschiedlich je nach Länder, weil wir sind in 17 Länder, das heißt, wir sehen die Entwicklung oder die Marktanteile vom Online sind unterschiedlich. Wenn du jetzt nach Ungarn gehst, wird es anders sein als in Deutschland oder England. England ist noch ein bisschen weiter wie Deutschland und so weiter, oder? Also da gibt es Unterschiede. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt da die großen Research liest mit Online-Anteil. Aber ich schätze jetzt mal, dass das irgendwo der Online-Anteil bei wahrscheinlich etwa 10% liegt oder so etwas oder 8%. Aber das hängt dann auch wieder davon ab, wie du das misst, oder? Wenn die IKEA sagt, ja, die machen 16%, glaube ich, online oder etwas, das waren die letzten Zahlen, die ich mal gehört hatte. Aber da ist rein online ist eigentlich 8% und da kommen irgendwie nochmals irgendwie 8% oder so dazu mit Click and Collect, wo das auch so reingerechnet wird. Das ist dann noch schwierig zu sagen. Ab wann ist etwas jetzt quasi der Kanal online und wann ist es so ein bisschen...
Okay, aber also online ist noch deutlich unterrepräsentiert. Erstmal egal, ob es jetzt 8% sind oder, genau, oder 12%.
Noch sehr wenig.
Genau. Ja. Wenn nach den Statistiken, die ich noch so kenne, ist ja Möbel und Living ist nicht ganz so groß wie Fashion, aber fast so groß. Wir reden ja sozusagen, Fashion in Deutschland ist so, ich glaube, 40, 45 Milliarden. Möbel Living ist 30, 35 Milliarden. So in diese Größenordnung geht es dann. Also wir reden über sehr, sehr große Märkte, ne, das sind keine kleinen Nischenmärkte, es ist nicht wie Audio-Equipment. Thomann war ja hier auch im Podcast, dass der ganze europäische Markt 4 Milliarden groß für den Bereich, den Thomann dort bedient. Also sehr große Märkte, online noch nicht stark enabled, und ich habe ja über Home24 und Westwing auch schon geschrieben, als die ja live gegangen sind. Damals war so ein bisschen der Tenor, es muss halt das Lieferproblem gelöst werden, weil die meisten Online-Händler immer noch daran darben, dass zwar die Auswahl online da ist, die Preise auch okay sind, dadurch, dass ja jeder seine eigenen Schutzmarken hat, hat man auch nicht diese Preistransparenz, aber die Verfügbarkeit ist in der Regel sehr, sehr schlecht und der Kunde ist domestiziert online auf das Thema, das, was ich sehe, möchte ich sofort haben und kaufen, zumindest bei niedrig bis mittelpreisigen Gütern. Bei hochpreisigen Gütern kann man vielleicht auch mal warten, bis das dann fertig konfiguriert ist. Siehst du das ähnlich? Ist das Verfügbarkeitsthema mittlerweile gelöst oder hat sich das anders dargestellt?
Also die Warenverfügbarkeit ist extrem wichtig beim Online-Kauf. Also wenn du in einen herkömmlichen Retail-Store gehst, sind die Kunden auch bereit, irgendwie 2 Monate auf ihr Sofa zu warten, weil das wird dann in Italien so gefertigt, wie er es ausgewählt hat, in seiner Breite und mit den Füßen, die er wollte und eine der Stoffarten von 300 Stoffarten, die er auswählen konnte. Und das wird ja dann gefertigt und dann geht es wie 2, 3 Monate. Und da sind diese Kunden sind irgendwie anscheinend noch bereit zu warten. Aber man sieht schon, dass sich das jetzt stark geändert hat. Also bei uns im Online-Business, jemand, der online kauft, seine Erwartung ist einfach, dass es eigentlich sofort lieferbar ist. Und bei Möbeln denkt er sogar, dass er versteht nicht, dass da eine kompliziertere Logistik dahinter ist, als wenn ich ein paar Schuhe bei Zalando bestelle. Und die Erwartung ist eigentlich vom Kunden, heute bestellt, morgen geliefert. Ja. Und auch bei Möbeln. Und wenn du jetzt die Möbel nicht am Lager hast, wenn die vor allem jetzt Gartenmöbel, jetzt ist jetzt die Zeit für Gartenmöbel, oder? Wenn du jetzt die Möbel nicht am Lager hast und jemand möchte so eine Lounge kaufen, da wird er weiter herumschauen und dann hast du eine schlechte Conversion. Also es ist ganz wichtig, dass du halt diese Produkte wirklich physisch am Lager hast und die sehr schnell an den Kunden ausliefern kannst, oder? Und in unserem Fall halt, das kann auch bis Spanien sein oder bis Norwegen rauf und so weiter. Und da muss man einfach schauen, dass diese Durchlaufzeit so kurz wie möglich ist.
Ich bin gerade auf eurer Webseite Betten mit Bettkasten, ja, so Boxspringbett, 1.000, 1.400 Euro, sofort gratis Versand, lieferbar. Dauert wahrscheinlich ein bisschen nach Spanien irgendwie 3 Tage länger als nach Hannover-Burgdorf. Ja. Aber agree, also du gehst mit der These, dass Warenverfügbarkeit einer der wesentlichen Durchbrüche ist im Online-Möbelhandel. Ja. Dann drehen wir die Frage mal um. Warum können denn das die anderen nicht? Auch heute ist es ja noch so, wenn ich bei einem Lutz XXL oder auch bei einem anderen Möbelhaus, bei einer anderen Marke bestelle, bei IKEA nicht, da ist sehr viel verfügbar. Habe ich auch schon selber gute Erfahrungen gemacht. Aber die anderen kriegen es ja irgendwie nicht hin. Die bleiben ja in ihrem relativ großen Auswahlset und sagen, nee, der Kunde soll aus 500 verschiedenen Stoffarten und dann nochmal 40 verschiedenen Farben plus Füße, Chrom, nicht Chrom, Klapper, nicht Klapper, soll er entscheiden, dann dauert es irgendwie 3 Monate. Warum ist das bei den anderen Möbelhändlern noch nicht angekommen? Und auch das trifft ja dann auch die kleineren Möbelhändler, die du immer mal regional hast, dann in den einzelnen Städten. Auch dort ist es ja nicht möglich, sofort alles mitzunehmen. Du hast da diese Ausstellungsware, die kann man nicht mitnehmen. Ja. Aber wenn die einen Online-Shop machen würden, konvertiert der halt null. Das haben ja viele jetzt schon erfahren, von irgendwie Möbel Schulz, Möbel Meier, Möbel Kruse. Von Stadt zu Stadt haben die das jetzt erfahren. Die bekommen es nicht hin. Warum hat die Industrie das bisher noch nicht umgestellt? Weil, wenn man mal ehrlich ist, so schwer ist jetzt auch nicht, so ein Boxspringbett zu bauen oder Sofa zu bauen. Also wenn man das entsprechend umplant, ja, da sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Produktionsstunden drin, ja, fair enough. Aber ist jetzt nicht, das dauert jetzt nicht 3 Monate sozusagen, bis erst das Rind gestartet werden muss, um das Leder für das Sofa zu bekommen oder für das Bett zu bekommen. Ja. Siehst du da also irgendwie einen Grund?
Ich würde natürlich nicht sagen, dass das alle nicht hinkriegen. Also ein XXX Lutz, der macht sich auch schon eine Milliarde online oder einen großen Anteil, oder? Und der hat auch ein 200.000 Quadratmeter Lager, glaube ich, in Slowakei gebaut oder so etwas.
Aber das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Also
er ist nicht so lange her, ja, genau. Er ist nicht so lange her und der wird sich danach überlegen, okay, welche Artikel nehme ich am Lager, die sich online schnell verkaufen und vielleicht nicht in dieser Konfigurierbarkeit, wie es ein normaler Möbelhändler anbietet. Also wenn du in den Dorfladen gehst, der Möbel verkauft, eben da schaust du das Sofa an, aber wahrscheinlich wirst du nicht genau dieses Modell bestellen, sondern dann mit anderen Füßen, mit anderen Stoffen und so weiter. Und dann geht das erst in die Produktion, also bei irgendeinem Verkäufer oder einem Hersteller wird die Bestellung platziert, der wird das dann produzieren. Das ist halt nicht wie bei Automobilindustrie, wo quasi die Losgröße 1 ist, jedes Auto ist anders, oder? Sondern der produziert eigentlich auch in Batches. Wenn er von diesem Sofa etwas produzieren muss, dann lohnt sich das nur für ihn wahrscheinlich, wenn er irgendwie 20 Stück produziert und so weiter. Und schon muss man warten, oder? Und
das nimmt dann ab. Das stimmt. Ich bin jetzt gerade auf der xxxlutz.de Seite und habe jetzt mal auch auf einfache Betten und Boxspringbett geklickt. Das erste genommen, was oben war, da müsste man ja jetzt nach klassischer E-Commerce-Logik die Produkte hinstellen, die verfügbar sind. Und habe jetzt mal meinen Standort eingegeben. Da ist jetzt Lieferung innerhalb von 16 bis 17 Wochen. Würde ich sofort rausklicken. Also würde ich, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. 16 bis 17 Wochen, da ist das Jahr ja schon wieder um. Und aufgrund, ich habe schon einige andere Online-Möbel bestellt, die konfiguriert werden mussten und hat man dann meistens nach 14 Wochen eine E-Mail bekommen, dauert doch 4 Wochen länger. Ich vertraue quasi diesem diesem Just-in-Time-Prozess nicht so, nicht so sehr. Aber ihr macht jetzt nur eure Produkte, eure Marken, die lasst ihr auch mit euren Designs, konfiguriert ihr die dann in Polen, Ungarn, Malaysia, wo auch immer diese Möbel herkommt, habt ein sehr großes Lager in der Nähe von Hannover. Da spielt wahrscheinlich auch die räumliche Nähe zum Hamburger Hafen eine Rolle.
Ganz genau. Das war die Überlegung, dass wir neu sind für den Nachlauf zum Hafen eigentlich. Und eben der Punkt ist bei uns, ein Sofa kriegst du nicht in 300 Variationen bei uns. Wir glauben auch, dass das für den Online-Kunden eher verwirrlich ist. Wenn es so viel Auswahl hat am Schluss, wenn du 10.000 Matratzen zur Auswahl hast, weißt du gar nicht mehr, welche du bestellen sollst.
Ja, das ist das Paradox of Choice. Wir haben gerade ein Sofa gekauft, ein neues. Und es gab wirklich da, vorhin habe ich das ein bisschen veralbert, aber es gab bestimmt 15 verschiedene Stoffarten von Samt bis Leder und innerhalb dieser Stoffarten dann hat noch mal verschiedene Farben und Texturen. Das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das ist
die Hölle, da drehst du durch. Ja.
Ich hab übrigens jetzt noch mal ein Sofa mir angeguckt bei XXL Lutz und das ist auch erst in 5 Wochen lieferbar. Ja. Also so hundertprozentig scheinen sie das Thema online doch noch nicht raus zu haben. Wenn ihr jemand zuhört von XXL Lutz, ihr seid gerne eingeladen für einen Podcast, könnt mich dann auch bestrafen für diese Aussagen, aber sieht noch nicht so gut aus, würde ich nichts bestellen bisher. Also, ihr habt das Lager in Deutschland, ihr seid in relativ vielen Ländern aktiv. Vielleicht noch kurz erstmal eine Länderbefrage, bevor wir zu den Kunden kommen. Der Podcast, der vor dir aufgenommen wurde, ist mit Kapten und Zannen und die überlegen sich jetzt, wie bekommen sie diese Marke auch in andere Länder transportiert? Wie wird man bekannt für Rucksäcke und Uhren? Das ist ein Lifestyle-Produkt, wo eine Marke, die Produktmarke, eine Rolle spielt. Wie habt ihr es geschafft, in anderen Ländern so erfolgreich zu sein? Weil ihr werdet ja, wenn ihr 17 Länder habt, dann müssten ja in den letzten Jahren auch einige dazugekommen sein. Wenn ihr jetzt so ein Land geht wie Spanien, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sieht denn da der Prozess aus? Wird einfach die Seite übersetzt und dann wird so ein bisschen sehr geschaltet oder ist es doch ein bisschen komplexer?
Also wir haben mittlerweile so ein Playbook, würde ich sagen, wie wir Länder aufmachen. Also wir haben so eine genaue Anleitung, was sind all die Sachen, die man machen muss, von Produkte übersetzen, über Bankkonto aufmachen, über eine Mehrwertsteuernummer organisieren, über eine lokale Telefonnummer haben, weil bei uns ist alles zentral. Wir sind nicht physisch in diesen Ländern, sondern wir machen alles zentral. Und damit quasi ist ein Playbook, genau was zu tun ist. Natürlich hast du in jedem Land wieder eine spezifische Herausforderung, sei es mit der Logistik, sei es mit rechtlichen Themen und so weiter. Und die muss man halt alle abklären und muss man quasi abarbeiten. Aber wir haben verglichen mit einem Offline-Retailer, der in Länder geht. Das ist natürlich viel mühsamer, wenn du zuerst Land suchen musst, dein Gebäude bauen und so weiter, Leute dort anstellen. Verglichen mit uns, wir können relativ schnell, ich sage jetzt innerhalb von ein paar Monaten, 6 Monaten, sind wir mit allen Produkten live in einem Land. Wir haben gerade jetzt Norwegen, ich weiß nicht mal, ob es ist noch nicht offiziell, aber wir haben jetzt Norwegen, ist noch in der Beta-Phase, haben wir gestartet. Das hat weniger wie 6 Monate gedauert. Und da haben wir eben alle Prozesse aufgesetzt, Produktübersetzungen und so weiter und können dann live gehen. Wenn wir in ein Land gehen, das hängt ein bisschen vom Land ab. Was wir dann normalerweise machen, ist, wenn es große Marktplätze hat in einem Land, da gehen wir sofort auf diese Marktplätze, weil die haben ja schon Traffic und so weiter und holen dort quasi die Verkäufe ab. Und parallel schalten wir unseren Shop und fangen dann mit Google Shopping an, wenn das in dem Land verfügbar ist. Das funktioniert eigentlich von Tag 1, kann man profitabel dann arbeiten. Und dann mit der Zeit fangen wir dann an, andere Players zu integrieren, wenn es andere Marktplätze gibt, andere Preisvergleichsseiten, um Traffic zu holen. Dann fahren wir das ganze Social Media drauf mit Influencern und mit Facebook, Instagram und so weiter. Also spielen wir dann auf der ganzen Klaviatur eigentlich, um Traffic zu holen für unseren Shop. Weil unser Fokus ist, wenn möglich, den Umsatz mit unserem Shop zu machen und nicht über irgendwelche Marktplätze, Plattformen und so weiter, sondern wir wollen eigentlich, dass die Kunden zu uns kommen, wenn es geht. Aber wir nehmen natürlich auch den Traffic oder den Verkauf von einem Marktplatz, nehmen wir auch. Aber wenn wir wählen können und wenn wir das steuern können, schauen wir, dass die Leute zu uns kommen.
Was ist denn ein Marktplatz aus eurer Sicht? Auch so ein, würdet ihr an Otto verkaufen, die ja auch so ein Marktplatzkonzept haben und für Möbel stark sind? Da gibt es dann irgendwie diesen Belliani Korbsessel. Gibt es dann auch bei Otto zum Beispiel?
Ja, also wir sind mit unserem Möbel, du findest uns jetzt bei Otto noch nicht, das sind wir im Prozess, aber du findest uns überall Amazon, eBay, Wayfair, C-Discount, Mano Mano und so weiter, sind wir je nach Land, BOL in Niederlande, sind wir präsent, ja, mit den gleichen Produkten.
Okay, bleiben wir mal beim Kunden. Hast du ja gerade gesagt, der Kunde soll zu euch kommen. Welche Kunden sprecht ihr an und welche Kanäle sind das, über die ihr diese Kunden ansprecht?
Also wir sind von der Positionierung her, würde ich sagen, sind wir zwischen günstig und mittleres Preissegment. Das ist dort, wo wir positioniert sind. Also wir sind nicht im hohen Preissegment, Natuzzi-Möbel, Dedon-Lounge und so weiter, wo du wie 10.000 Euro bezahlst für ein Sofa. Das ist nicht unser Segment und auch nicht unsere Zielgruppe, sondern eben günstig bis mittleres Preissegment. So sind wir positioniert. Und wir sprechen die Kunden, also die Neukundenakquise, die würde ich sagen, ist 2/3 über Google und 1/3 über Facebook, jetzt ganz grob gesagt.
Okay. 2/3 Google, 1/3 Facebook.
Facebook mit Instagram und also die ganze.
Funktioniert das? Also kann man Gartenmöbelsets an Influencer verschicken und die halten also in die Kamera, die Lounge und dann wird es gekauft?
Funktioniert sogar sehr gut. Ich glaube, die Influencer ist, also bei uns höchstens funktioniert sehr gut. Das sind Leute, die sehr viel Stil haben, die ihre Wohnung einrichten, die wirklich eine Community haben, wo Leute die verfolgen, wie sie jetzt da ihre Terrasse einrichten. Und wir arbeiten da mit Gutscheincodes für quasi die Influencer. Und da können wir auch messen, was das wirklich gebracht hat. Und das ist etwas, das wirklich funktioniert. Aber man muss halt die richtigen Influencer finden. Da gibt es ja alles Mögliche. Jeder will ja so heutzutage ein Influencer sein. Da muss man einfach die richtigen finden, die wirklich mit Passion das machen. Und dann bringt es auch wirklich etwas.
Wie viele Leute arbeiten da an dem Team bei euch, um Influencer zu identifizieren? Um denen da
wir haben Produkt pro Land eigentlich eine Person, die auf Influencer fokussiert ist, plus noch ein bisschen Social Media macht.
Und schafft ihr es dann? Ich zeige mal so ein Produkt hier in die Kamera. Hier haben wir zum Beispiel so ein Gartenmöbel-Set Naturstein, also ein sehr massiver Tisch aus mit Edelstahl, Rahmen, coole Stühle, kostet 2.500 Euro. Würde man wahrscheinlich finden, wenn ich irgendwie Gartenmöbel Naturstein suche bei Google. Da seid ihr wahrscheinlich ja auch in der Journey irgendwie drin, bietet dann auf diesen Suchbegriff. Schafft ihr es, über so einen Kanal den Erstkauf profitabel abzubilden?
Ja. Ja? Okay. Ja, definitiv. Also das ist auch wieder im Vergleich zu anderen Online-Playern, waren wir vom ersten Tag an, also waren wir immer profitabel. Jedes Jahr, wir sind ja auch eigenfinanziert, also wir haben keine Investoren, mussten immer schauen, dass wir genügend Cashflow generieren, dass wir eben wieder expandieren können, eine weitere Lagerhalle bauen können und so weiter.
Eure Umsatzzahlen habt ihr noch nicht irgendwo verraten, habe ich zumindest nicht gesehen.
Nee, wir sind da halt schweizerisch.
Aber wenn ihr eure Mitarbeiterzahlen verrät, dann kann man ja auf den durchschnittlichen Mitarbeiterumsatz von anderen Online-Händlern auf euren Umsatz schließen. Und da würde ich euch einschätzen zwischen 60 und 80 Millionen. So ganz grob, also ich glaube, die genaue Zahl ist jetzt gar nicht so wichtig, aber damit man so ein bisschen weiß, da passiert auch schon ein bisschen was. Ist jetzt nicht so, dass da nur ein LKW das Lager am Tag verlässt, da müssen schon ein paar Sofas rausgefahren werden.
Nee, ne? Also wenn du mal unser Lager besuchen kommst, da siehst du also, da kommt ein LKW nach dem anderen rein und raus. Also da ist richtig reger Betrieb im Lager mit der Logistik, ja, schon so.
Okay, ihr schafft es, profitabel zu sein und ihr schafft den Kunden auch irgendwie online zu überzeugen. Also du sagst jetzt zwar niedriges bis mittleres Preissegment, aber so ein 2.500 Euro Gartenmöbel-Set, das hält natürlich auch irgendwie 30 Jahre, keine Frage. Mhm. Das ist jetzt nichts Triviales. Wenn ich vor 10 Jahren oder wenn du vor 10 Jahren mit deinem Bruder da das beschrieben hättest auf einer Konferenz, dann hätten Leute gesagt, nee, das ist ein Investitionsgut. Für die Kunden, die wollen ja zumindest mal sehen, wie fasst sich das an. Haptik ist ja ganz wichtig, auch im Gartenmöbelbereich. Wie sitzt sich eigentlich so einen Stuhl? Hätte man vor 10 Jahren auch sicherlich mitgehen können, diese These, dass das schwierig ist, online zu verkaufen. Siehst du, dass die Kunden jetzt erfahrener werden oder gibt es irgendwelche anderen Trigger? Sind die Bilder einfach besser geworden? Gucken sich die Kunden das vielleicht doch vorher mal offline an bei anderen Händlern und kaufen es dann online bei euch, weil das gleiche Set vielleicht bei einem Gartenhändler vor Ort dann irgendwie doch 4.000 Euro kostet? Also was sind so die Trigger, damit ihr online wächst? Und ihr wächst ja nicht nur irgendwie 3%, sondern ihr wächst ja im deutlich zweistelligen Prozentbereich pro Jahr.
Ja. also das sind ganz viele Faktoren. Das eine ist sicher mal, dass die Kunden, ich sage jetzt mal, wie sagen wir, reifer werden. Also die sind sich einfach mehr gewohnt, online zu kaufen. Sei es, weil sie zuerst mal Elektronikartikel vielleicht online kaufen, nach den Büchern und so weiter. Und irgendwann sagen sie, ich kaufe jetzt mal vielleicht eine Lampe. Und da hat das sehr gut funktioniert. Und nach der Lampe kommt da vielleicht das Sofa. Also das ist mal diese Entwicklung, die nimmt einfach zu, per se. Und dann, wir haben uns natürlich anfänglich auch stark überlegt, ja, was müssen wir machen, damit die Kunden eben bei uns kaufen und diese Ängste verlieren, die man vielleicht hat, oder um uns ein Möbel, sein Sofa online zu kaufen. Und dort haben wir dann eben das Gratisversand eingeführt für Möbel und auch den Gratis-Rückversand. Also wenn du nicht zufrieden bist, kannst du es zurückgeben. Wir haben dann noch eine 365-Tage Rückgabegarantie gemacht, um einfach die Angst wegzunehmen, dass, ja, wenn etwas nicht gut ist, kann ich es zurückgeben. Und das nimmt dann schon, senkt dann die Hemmschwelle, um quasi etwas zu kaufen, oder?
Dann aber was führt das, zu welchen Retouren führt das? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal dieses Gartenmöbel-Set nehmt, wie viele Leute schicken denn so ein Set zurück?
Das ist, man muss jetzt noch unterscheiden zwischen Großartikeln und kleinen Artikeln. Mhm. Bei den Großartikeln ist es weniger als 1%. Und bei den kleinen Artikeln ist es weniger wie 5%.
Okay. Mhm.
Also ist, von dem her gesehen ist es voll machbar. Ist natürlich, diese Kosten sind eingerechnet im Preis logischerweise, oder? Aber das nimmt doch die Angst weg, etwas online zu bestellen, wenn du weißt, du kannst es zurückgeben. Klar ist es ein bisschen mühsam, das Sofa wieder einzupacken und bereitzustellen. Aber so überlegt sich der Kunde auch wirklich, passt es? Er vermisst zuerst alles und bestellt nicht das Sofa in 4 Farben, um dann zu Hause anzuschauen, was jetzt besser aussieht. Ja. Er macht sich einfach mehr Gedanken, der Verkaufsprozess oder der Kaufprozess ist viel länger, oder? Und wir haben dann auch, um quasi die Hemmschwelle runterzunehmen, auch gesagt, wir wollen nicht, wie wenn du jetzt bei Lutz oder bei anderen gehst, siehst du, alle Bilder sehen ja anders aus, auch bei Wayfair, die nehmen ja einfach die Bilder von den Herstellern und so weiter. Das macht einfach kein schönes Bild, oder? Bei uns, wir haben ein eigenes Fotostudio und wir jedes Produkt wird durch uns fotografiert, im gleichen Stil, von der gleichen Richtung und so weiter. Und das ist einfach stimmiger. Wir versuchen bei der Produktbeschreibung natürlich so gut wie möglich das Produkt zu beschreiben, sodass der Kunde sich eben auch wohlfühlt, dass er sieht, ah, okay, das ist die Länge, er sieht die Skizzen vom Produkt, er sieht Materialien und so weiter. Das gibt auch wieder ein gutes Gefühl. Und dann hat er natürlich noch die Ratings. Und zwar, das sind dann die Ratings, die wir von allen Ländern zusammen aggregieren. Die werden dann übersetzt über Google. Und da kann er doch lesen, was andere Kunden gesagt haben und wie sie das Produkt finden, oder? Und all das zusammen, inklusive der schnellen Lieferung, macht es halt dann, dass jemand sagt, du, der Preis ist sehr gut, oder? Spare ich einiges, als wenn ich da in den Retailer gehe. Ich habe schnell geliefert, ich kann es zurückgeben, wenn es nicht passt. Und dann funktioniert das, dass es auch konvertiert, oder? Also wir wachsen, sonst würden wir nicht so stark wachsen.
Ja, ich habe das gerade so ein bisschen geschätzt, sozusagen hoch zweistellig, aber magst du das so ein bisschen erzählen? Also worüber reden wir konkret? 20-30% im Jahr Wachstum oder mehr, weniger?
Mehr, ja, schon mehr.
Ah, ja. Okay, und ihr wächst mehr, obwohl ihr profitabel aussteuert. Also wir reden jetzt quasi nicht über eine Venture Capital Case wie bei Westwing oder Home24. Ihr verdient jedes Jahr auch Geld, trotz des. Und damit werdet ihr in dieser Rule of 40, die ist ja ganz bekannt bei Investoren, also bei 50% Wachstum und 0% Rendite hätte man sozusagen bei der Rule of 40 hat man dann die 50, ja, bei 60% Wachstum und minus 10% hat man auch die 50. Also alles über 40 ist super. Da seid ihr ja drüber, das ist ja nicht schlecht. Dann dürften ja die Investoren bei euch anklopfen und sagen, hey, Stefan, lass doch das Ganze deutlich größer denken. Mach doch hier nicht so einen klein, sondern lass doch mal gucken, dass wir hier direkt mal 1 Million Quadratmeter Lager aufbauen. Passiert das?
Ja, das passiert natürlich. Also wir sind, also zuerst mal, wir sind nicht bekannt. Das ist schon mal etwas, wenn du die Konsumenten fragst im Markt, da kennt fast niemand Biliani. Also
das ändert sich ja jetzt.
Ja. Genau, jetzt mit dieser Sendung natürlich. Da wird's, ich muss schauen, dass die Server nachkommen dann.
Ja.
Also das ist mal ein Punkt. Das andere ist, wir waren immer limitiert eigentlich, entweder wegen dem Geld oder wegen der Lagerfläche. Das waren bis jetzt die letzten 10 Jahre unsere limitierenden Faktoren. Weil ja, die Lagerfläche hängt auch wieder mit dem Geld zusammen eigentlich, oder? Als wir die erste Lagerhalle gebaut haben, da weiß ich noch, hat mein Bruder gesagt, das wird die letzte Lagerhalle sein, die er baut in seinem Leben, oder? Die ist so groß, 20.000 Quadratmeter. Und die war riesig für uns, oder?
Das und ist ja auch riesig. Also zwei, das ist ja 2 Hektar. Das ist ja auch einfach gigantisch groß.
Ja, das ist gigantisch. Also jetzt, wenn wir vom Lager vom einen Ende zum anderen laufen, ist das irgendwie, glaube ich, 600 Meter oder irgend so etwas. Also das, da warst du diese Treter, dass du da überhaupt vernünftig rüberkommst. Also das war das. Und das Geld, ja, aber andererseits haben wir natürlich dadurch auch nicht sinnlos Geld ausgegeben und haben wir die teuren Fehler gemacht. Wir machen ja auch Fehler, aber halt also im kleinen Rahmen, wir testen alles zuerst und wenn es schief läuft, ist nicht so schlimm, als wenn du eine Fernsehkampagne machst und eine Million reinsteckst und rausfindest du, das konvertiert überhaupt nicht. Und ich sage jetzt mal, wenn du eigenes Geld hast und immer auf den Euro schauen musst und den 2-3 Mal drehen, dann ja, bist du einfach, schaust du einfach besser aufs Geld, oder? Und machst diese doofen Fehler nicht. Mit dem Nachteil, dass wir natürlich nicht ganz so schnell gewachsen sind wie andere Konkurrenten von uns, ja, Online-Konkurrenten, aber dafür sicher nachhaltiger. Ich meine, unsere Firma ist sehr nachhaltig, die funktioniert. Wir haben jetzt über 10 Jahre bewiesen, dass es funktioniert und so weiter. Und wir planen natürlich auch wieder dann die nächsten Ausbauschritte, was auch wieder bedeutet, mehr Lagerfläche, noch Lagerfläche im Ausland, damit wir näher an den Märkten sind. Um damit wir dann auch das Sortiment noch stärker ausweiten können, damit unsere Conversion-Rate noch stärker steigt. Wenn jemand nach einem Sofa sucht, dass er aber wirklich sein Sofa bei uns auch findet. Meine, wir haben heute schon das größere Angebot, als wenn du in einen Möbelladen hineinläufst, oder? Die sind ja beschränkt von den Quadratmetern her. Also wenn wir die anschauen, Ikea und so weiter, Höfner und so weiter, dann haben wir mehr Sofas, als du dort im Laden findest, wenn du zu uns online gehst, oder? Und das ist auch der Schlüssel für das zukünftige Wachstum. Mehr Lagerfläche, mit dem können wir das Sortiment erweitern. Wenn wir das Sortiment erweitern, können wir die Conversion-Rate runterkriegen und dann lohnt sich auch das Geld ins Marketing, weil dann konvertiert es besser und es macht dir keinen Sinn, vorher schon so viel Geld fürs Marketing auszugeben, wenn du einfach sehr teuer konvertierst und oder nur in der Hoffnung, dass beim dritten Kauf, dass sich das Ganze dann rentiert. Ja, das können diejenigen machen, die halt Investoren Geld haben, wo die Investoren an das glauben. Wir schauen halt, dass es sofort rentiert, jeder Kauf.
Also die Kunden sind beim Erstkauf profitabel, auch deshalb natürlich, weil ihr die Ware ja selber herstellt und ownt. Das heißt, da ist die Marge auch ein bisschen kontrollierbarer. Plus eure Ware steht nirgendwo in einem Margenwettbewerb. Also ich kann sie jetzt nicht irgendwo günstiger bei Zalando oder Wayfair kaufen, was ja auch schon mal extrem wichtig ist für das Geschäftsmodell. Das macht natürlich die horizontalen Handelsmodelle, die Ware von Dritten handeln, so leicht angreifbar, weil sie oft in so einer Preisspirale stecken. Bei Möbeln ist es nicht so oft der Fall, weil so viele Fantasiemarken auch da im Markt sind. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt den Podcast hören, wüssten die Marke ihrer Gartengarnitur. Ja? Also Tisch, Stühle, die meisten können es einfach nicht sagen. Die vielleicht bei Dedon gekauft haben schon, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Ja. Dann ist aber eine weitere ganz wichtige Frage zentral, und zwar, wie loyal ist der Kunde? Jemand, der sich einmal eine Gartengarnitur bei euch kauft oder ein Sofa, der braucht ja so schnell nicht nochmal eine weitere Gartengarnitur. Was ist da eure Erfahrung mit euren Customer Relationship Maßnahmen? Also wie oft könnt ihr die Kunden relevant ansprechen, was funktioniert nicht, weil die werden ja nicht einmal im Monat bei euch kaufen. Das war ja so der Pitch von Westwing damals, als sie gestartet sind. Wir haben jetzt so viel Kleinkram und so viel Inspiration, da schaffen wir es, die Kunden jeden Monat zum Kauf von irgendeinem kleinen Nachtschränkchen, einer Lampe, whatever. Die Realität sah dann doch ein bisschen anders aus. Wie sieht eure Realität aus, bezogen auf die Loyalität?
Ja, also das war bei uns sicherlich so in den Anfangsjahren, wo wir nur Gartenmöbel hatten, das ist ein Einmalkauf und dann hörst du eigentlich 5 Jahre nichts mehr vom Kunden, weil der hat seine Lounge und so weiter und vielleicht nach 5 Jahren findet er, Rattan Lounge ist ein bisschen outdated, ich brauche irgendetwas mit Teakholz und weiß nicht, Edelstahl oder irgend so etwas, oder? Und wir haben ja eben unser Sortiment erweitert in verschiedene Kategorien und warum wir das gemacht haben, ist genau, um die Wiederkaufsrate der Kunden zu erhöhen, weil wenn du ein Sofa gekauft hast, hast du 10 Jahre lang, brauchst du keins mehr. Aber wenn du jetzt noch bei Belliani noch eine tolle Lampe dazu kaufen kannst, noch einen TV-Tisch und vielleicht noch einen Teppich und noch vielleicht die Stühle für den Esstisch und so weiter, das sind Sachen, die du doch vielleicht dann jedes Jahr wieder irgendetwas kaufst, um deine Wohnung wieder aufzupeppen, oder? Und wir sehen das, also indem wir das Sortiment erweitern, auch für Kleinartikel, die ab 100 Euro oder 50 Euro und so Deko-Artikel, oder? Das ist schon etwas, wo man die Kunden immer wieder begeistern kann, dass sie wieder einen Kauf tätigen. Und darum ist es für uns eben so wichtig, das Sortiment stark erweitern zu können, damit wir eben solche Artikel reinnehmen können. Und das wird automatisch die Wiederkaufsrate erhöhen.
Okay, also kannst du dann runterbrechen, was jetzt, wie oft der durchschnittliche Kunde zum Beispiel in Deutschland bei euch kauft? Mehr als einmal im Jahr?
Nein, noch nicht. Nein, wir sind noch nicht dort.
Aber welche Kommunikationskanäle funktionieren denn dann? Weil der Händler, der Ware verkauft, die oft benötigt wird, Fashion zum Beispiel, ja, About You, Zalando, die können ja mit so einem monatlichen Newsletter arbeiten und vielleicht auch den halbwegs personalisieren. Deine Marke, deine Größe, deine Preiskategorien, whatever. Wie bleibt ihr denn mit dem Kunden in Kontakt? Schickt ihr ihm vielleicht doch einen Katalog? Könnte ja sein. Das ist, darüber würde ich vielleicht sogar nachdenken, weil dann die Leute, die in ihrem Gartengarnitur sitzen, die bekommen dann quasi den Katalog, der für die Kohorte irgendwie ganz, ganz spannend ist, weil jemand, der sich zum ersten Mal so eine Gartenkandidatur kauft, der ist ja eigentlich prädestiniert dazu, noch so ein bisschen Zubehör zu kaufen. Also was funktioniert da? Wie bleibt ihr mit eurer Marke in Erinnerung?
Wir haben Newsletter, die gehen, glaube ich, 3-mal pro Woche gehen die raus. Und das ist schon etwas, wo wir quasi bei den bestehenden Kunden halt in Erinnerung bleiben. Und ist nicht mal so, dass wir den so personalisieren, denn jemand, der mal eine Lampe gesucht hat, der will nicht ständig ein Newsletter kriegen mit Lampen, sondern den wollen wir eben wieder inspirieren über, sei es Gartenmöbel, sei es über Badezimmer, Badewannen oder anderes Zubehör. Das heißt, unsere Newsletter sind sehr vielfältig und geben dir eigentlich eher eine Inspiration, was man noch machen könnte. Und das ist ein Kanal, oder? Und das andere ist natürlich dann über soziale Kanäle, dass wir auch dort versuchen, in Kontakt zu bleiben mit den bestehenden Kunden. Das ist die Art, wie wir kommunizieren. Und je breiter unser Sortiment wird, desto eher wird der Kunde auch wieder eben zu uns kommen und sieht, immer wieder etwas Neues auf der Homepage, das ändert sich ständig. Und da wird er auch öfters als einmal im Jahr, denke ich mal, in Zukunft dann bei uns etwas kaufen. Wir werden nie wie ein Zalando werden, wo man, weiß nicht, eben alle paar Wochen irgendetwas kauft. Das ist aber bei Möbeln nicht der Fall. Aber mit Zubehör wirst du doch mehrmals im Jahr, sicher mehr als einmal im Jahr, wahrscheinlich irgendetwas kaufen, Dekoartikel, eben wenn Weihnachten kommt, ganze Christmasbäume mit Dekorationen und so weiter. Und da gibt es ja einige Events im Jahr, die man mit so Dekoartikeln gut machen kann. Mhm. Und da sind wir dran.
Wenn wir jetzt mal nur im Online-Bereich bleiben und ich mir jetzt mal anschaue, wie sieht Biliani online aus, wie sieht zum Beispiel Home24 aus? Und was ist dein USP-Pitch? Warum kaufe ich bei euch und nicht bei Home24, was jetzt für viele deutsche Kunden ja auch eine Marke ist, die sie wahrscheinlich schon mal gehört haben?
Ja, also sicher auch eine gute Marke und so weiter, oder? Ich denke, bei uns hast du sicher Preis-Leistung, den absoluten beste Verhältnis, weil wir halt eben nicht von anderen Händlern einkaufen, sondern direkt ab Fabrik, sage ich jetzt mal, vom Hersteller.
Das macht Home24 nicht?
Die machen beides. Also du kannst die Händler verkaufen auch bei Home24 und die haben auch angefangen, selber zu sourcen, um genau auch die bessere Marge erzielen zu können, oder?
Ich habe jetzt gerade einfach mal auf Home24 auch nach dem erstbesten Gartensofa gesucht und geklickt, ja, und da bekomme ich auch voraussichtliche Lieferung in 8 Wochen. Das überrascht mich schon, muss ich sagen, dass sogar Home24, die ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, was Online-Taktiken angeht, dass sie mir so ein Sofa vorschlagen als erstes, was auch erst in 8 Wochen da ist. Da ist ja der Sommer schon wieder vorbei.
Ja, dieses Jahr wird der Sommer länger gehen. Positiv bleiben. Ja, also das ist sicher mal Preis-Leistung ist mal ein Punkt. Das andere ist natürlich Design. Da muss man einfach, das ist natürlich kundenspezifisch. Wir haben jetzt quasi die Biliani-Kunden, die jetzt die Art von diesem Design schön finden, oder? Und so machen wir auch weiter mit dem Sortiment, oder? Das ist das Zweite. Das Dritte ist eine schnelle Lieferung, also eigentlich eben heute bestellt, morgen geliefert. Wäre das Ziel, schaffen wir aber auch nicht in anderen Ländern. Wir hatten in der Schweiz als Versuch, hatten wir sogar Same-Day-Delivery vor, glaube ich, 5 Jahren eingeführt. Aber wir waren, glaube ich, die Ersten in Europa. Aber ich konnte an einer Hand abzählen, wie viele Leute bereit waren, dafür zu zahlen, dass sie es noch am gleichen Tag bekommen. Die mussten irgendwie 200 Euro bezahlen, aber da sind wir auch noch in die letzte Ecke der Schweiz gefahren, haben dort das Möbel geliefert. Also wenn der Kunde für diese Dienstleistung bezahlen muss, dann kann er auch noch einen Tag länger warten und da spart er sich das
Geld. Aber das ist ja okay. Ich meine, klar, okay. Man kann das ja quasi optionieren. Wenn jemand bereit ist, dann kann man ja immer so ein Schnelllieferfahrzeug vorm Lager parken, ja, und sagen, okay, fünf Stück gibt es am Tag und diese Slots kann man sich entsprechend kaufen. Dann fahren wir das Möbel auch bis in die letzte Ecke der Schweiz. Ich habe übrigens gerade bei Exofas auch nochmal geguckt, bei Home24, da ist das Bestgenannte auch leider erst in 3 bis 4 Wochen verfügbar. Aber sie haben auch die Kategorie sofort versandfertig. Also so, jetzt ist nicht so, dass sie jetzt da gar nichts haben. Ja. Okay, Home24, also Preis-Leistungs-Verhältnis. Das waren die letzten Podcasts auch von Marken und Herstellern. Also Captain & Sun sagt auch sozusagen Best Watch for Money. Teufel sagt Best Sound for Money. Das ist ja so ein bisschen auch euer Thema. Du hattest gerade genannt Design. Da bin ich jetzt nicht so drin, aber gibt es dann so den Biliani-Designer, die wirklich so eine eigene Handschrift entwickeln für das Thema Gartenmöbel oder Exofa? Für mich sieht das sehr, sehr ähnlich aus.
Das ist auch so. Aber ich sage, es gibt ja noch ganz viele andere Segmente. Also wenn du jetzt Möbelhäuser anschaust, die sind zum Teil schon bieten andere Arten von Möbel an. Bei uns ist es halt modern und so weiter. Aber wahrscheinlich würde
jetzt das stimmt. Wenn ich hier zum lokalen Möbel Schulz gehe, das scheint eine andere Generation zu sein, die dort angesprochen werden soll. Ja.
Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ganz ein unique Design haben, dass jeder erkennt das überhaupt nicht. Wir sind in diesem eher Massensegment von modernen Möbeln, eher skandinavisch orientiert und so weiter. Mhm. Also auch nicht der britische Style, oder? Wenn du schaust, die Engländer, die haben ja ganzen anderen Geschmack oder keinen Geschmack oder wie man das nennen will. Das ist einfach, das sieht bei uns nach Oma-Style aus, oder? Und wir sind schon, sage ich jetzt mal, im modernen Contemporary Art Style, wie wir positioniert sind. Aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, vor dem Preis ist eigentlich für den Kunden entscheidend, dass er ein Möbel findet, das ihm gefällt. Auch wenn du jetzt günstig bist und das Möbel gefällt dir nicht, wirst du es nicht kaufen, oder? Also zuerst muss man das Möbel optisch dir gefallen und meistens nicht nur dir, sondern auch noch, sei es deine Partnerin oder so, weil das kaufst du meistens nicht immer alleine die Möbel, sondern das ist eine Entscheidung, wo die Familie auch noch mitredet, oder? Mhm. Also es muss quasi mehreren Personen gefallen, oder? Das erste Kriterium, glaube ich.
Aber das stimmt, bestimmt gibt es in Großbritannien auch dieses Chesterfield-Sofa, dieses mit diesem dunkelbraunen Leder. Bestimmt gibt es das auch dort für den Außenbereich. Sieht dann so ähnlich aus, hat dann vielleicht einen anderen Bezug. Das stimmt. Da haben die Leute andere Länder, andere Geschmäcker. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema preisliche Differenzierung. Wenn ihr in diesem Massensegment mit Biliani unterwegs seid und da auch sehr erfolgreich, ist da nicht mal hin und wieder der Appetit zu sagen, okay, lass doch mal Biliani 2 machen, ja, andere Marke. Ihr habt jetzt nun mal die Sourcing-Kontakte. Ihr könntet ja ohne weiteres auch eine Gartengarnitur für 8.000, 9.000 Euro herstellen lassen und auch platzieren. Die müsste die anders vermarkten. Das möchte man wahrscheinlich auch nicht dann im Biliani-Kontext anbieten. Ist sowas für euch irgendwie spannend? Arbeitet ihr mit zwei, dritten Marken, anderen Plattformen, wo man dann bestimmte Kategorien auch nochmal separat vermarktet?
Ja, früher hatten wir stark damit gearbeitet. Wir hatten verschiedene Brands und haben dann in verschiedenen Kanälen mit verschiedenen Preispunkten verschiedene Produkte angeboten und so weiter. Aber wir haben sozusagen mit dem aufgehört, weil also wir haben das Geld nicht, um mehrere Brands zu pushen. Das ist nur schon ein Brand, ist ja fast unbezahlbar. Und jetzt willst du noch das Geld aufteilen auf mehrere Brands und so weiter. Und ich glaube, am Schluss verzettelst du dich, theoretisch kannst du natürlich alles machen, oder? Wirst du dich verzetteln. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir einfach innerhalb von Biliani uns eben halt so positionieren, dass wir gewisse Möbel haben, die wirklich im tiefen Preissegment sind und gewisse im mittleren Preissegment. Und dass wir einfach in dieser Bandbreite, sage ich jetzt mal, uns bewegen, aber nicht noch das Luxusmöbel haben, das eben 10.000 Euro kostet. Das müsste ganz ein anderer Auftritt sein, ein anderer Brand. Das wäre einfach eine andere Geschichte. Und ich glaube, wir würden uns verzetteln. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt zuerst mal in unserem Segment, wo wir tätig sind, dort mal Marktanteil gewinnen.
Okay, dann letzte Frage zu den Kanälen. Wie oft habt ihr darüber nachgedacht, Pop-Up-Stores mal hier und da zu öffnen, um die Biliani-Kollektion am Hauptbahnhof Hannover zum Beispiel mal zu zeigen. Da ist ja das Lager am nächsten. Da könnte man ja ohne weiteres mal so einen Handyladen kapern, der um den Möbel vollstellen, um die Marke auch bekannt zu machen. Also wie du schon sagst, es ist halt eine, ist halt schon eine Nischenmarke. Also wenn man sich nicht mit dem Markt beschäftigt und dann kommt man auf die Beliani-Webseite, dann werden extrem viele Leute das zum ersten Mal lesen oder erinnern sich vielleicht gar nicht an den letzten Kaufmal. Und das könnte man ja mit stationärer Präsenz, so zumindest die Theorie der stationären Verfechter, könnte man das ja ändern.
Ja, also wir haben nicht viele Sekunden darauf verwendet. Wir sind sehr überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist. Überall, also die Online-Händler, die jetzt überall anfangen, Läden aufzumachen, die gehen einfach den umgekehrten Weg, vergleiche mit den Offline-Händlern, die jetzt online das anbieten. Am Schluss sind sie quasi gleich, haben dann die gleiche Kostenstruktur und können gar nicht mehr preislich mithalten, sage ich jetzt mal, oder wenn du solche Läden betreibst. Wir hatten ganz früh in der Anfangsphase, haben wir so, sind wir an Ausstellungen gegangen in der Schweiz und in Polen, haben wir es auch getestet, oder? So herkömmlich, und dann wir auch sagen müssen, das ist sowas von vorbei, diese Ausstellungen. Das ist sehr teuer und bringt am Schluss nicht viel, oder? Ich glaube, wir werden unsere Marke dann schon bekannter machen, sobald wir unser, eben noch zuerst die Hausaufgaben, das Sortiment noch stark erweitern, wenn wir dann starkes, noch größeres Sortiment haben und eine tiefere Conversion-Rate, da können wir auch Fernsehwerbung und so weiter machen, dann lohnt sich das dann, oder? Und da wird dann die Marke dann schon bekannter werden. Aber wir machen halt eins nach dem anderen und werden sicher jetzt nicht in den Offline-Handel gehen, weil wir halt davon überzeugt sind, dass das Segment groß genug ist von Kunden, die bereit sind, online zu kaufen und halt lieber weniger Geld ausgeben und online kaufen und halt nicht diesen Verkäufer brauchen im Möbelladen, der einem noch lange berät.
Okay, und ich habe gerade noch ein bisschen auf eurer Seite ein bisschen rumgeklickt, verstehe ich, und wie gesagt, 100% agree, macht gar keinen Sinn, da offline was zu machen. Ich wollte die Frage ein bisschen offener stellen und das jetzt noch nicht so eingrenzen. Die letzten beiden Jahre wären jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen, da offline.
Bisschen schwierig, ja.
Genau, aber ihr habt auch so ein paar Geräte, die sind technischer. Ich bin ja aus Versehen auf die Rubrik Badewanne und Whirlpools geklickt und vielleicht kann ich hier für einen Freund fragen. Also der Whirlpool Outdoor Sanremo, ja, 6.199 €. Ist das etwas, was dann quasi, den gibt es nur bei euch? Also ihr geht dann zu einem Whirlpool-Hersteller in Asien und der macht das nachher auch noch euer Muster. Ich finde den Sanremo nirgendwo anders.
Ja, wir haben ihm gesagt, wie viele Düsen wir gerne hätten, weil die Whirlpools verkaufst du auch über Anzahl Düsen, über Anzahl Jetstreams und solche Features, oder? Also wir haben eigentlich quasi spezifiziert, was wir denken, dass die Kunden gerne hätten, und so, dass wir dann auch in diesem Preissegment liegen, wo wir jetzt liegen, und das ist halt unschlagbar Preis-Leistungs-Verhältnis für einen super Whirlpool, das verkauft sich auch gut.
Ja, also 6.200 € für so einen Whirlpool, das ist ein guter Preis, ja?
Ja, also in der Schweiz 100%ig, da kriegst du, glaube ich, keinen Whirlpool unter 10.000. Und auch für Deutschland, also wir verkaufen die sehr gut, also scheinbar ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Art von Features und so weiter, muss sehr gut sein. Also das ist sogar, in Frankreich kann ich dir sagen, sind diese Whirlpools eine der Hauptkategorien bei uns. Also das, die Franzosen lieben diese
Jacuzzis. Du hast ja auch einen Gutscheincode hier für interessierte Hörer, hast du ja auch mitgeteilt, den werde ich auch teilen in SoundCloud. Der ist auch gar nicht so irrelevant. Ich glaube, da geht es, ich muss noch ganz kurz meine E-Mail raussuchen, aber vielleicht hast du es noch im Kopf, was der...
Ja, das ist ein 100-Euro-Gutschein ab einem Einkauf von 200 € für das ganze Sortiment auf beliani.de. Für die ersten 100 Zuhörer, die etwas kaufen.
Das ist schon ein ordentlicher Gutschein, finde ich. Da kann man also das 200 € Ex-Sofa kann man dann für 100 € günstiger bekommen, wenn ich die Gutscheinmechanik richtig verstehe. Gut, ja. beim Whirlpool ist die Ersparnis prozentual nicht ganz so groß. Vielleicht müssen wir da nochmal für interessierte Kunden nochmal eine extra Kategorie machen. Schauen wir mal. Extrem cool. Dann kommen wir schon so Richtung Ende. Was ist...
Und der Gutscheincode ist Kassenzone. Ich habe gedacht, das ist einfach zu merken. Das muss man noch sagen. Ne?
Kleingeschrieben, großgeschrieben?
Spielt keine Rolle.
Ja. Spielt keine Rolle. Okay, ich tue es trotzdem nochmal in die Kommentare.
Kleingeschrieben, ja, genau.
Was ist 2021 das Größte, worauf du dich freust, abgesehen von der Eröffnung des nächsten Lagerabschnitts?
Also das ist sicher mal das Erste, ist das Lager. Dann würde ich sagen, eine weitere Erweiterung im Office-Bereich, weil wir einfach viel mehr Leute anstellen werden. Dann werden wir noch weitere Länder machen. Weiß aber nicht, ob das jetzt 2021 reicht. Das werden dann die nächsten Schritte sein. Und dann eben mit dem Lager werden wir anfangen, gegen Herbst schon anfangen, das Sortiment dann zu erweitern, sodass, wenn das Lager offen ist, dass dann die neuen Produkte reinkommen. Das werden die Highlights sein von diesem Jahr.
Und gibt's irgendeinen Zielkorridor, wo er sagt, okay, wenn das Ding mal 500 Millionen groß ist, dann können wir das vielleicht dann doch mal verkaufen? Also es hören ja auch einige Investoren zu, die sich überlegen, ah geil, im Möbelbereich, der Markt, der wird ja auf jeden Fall wachsen in den nächsten 10 Jahren, da würde ich gerne mitmachen. Also wie viel Hoffnung kannst du den Zuhörern machen?
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man einen Investor holt, das müsste uns wirklich helfen, einen Quantensprung zu machen, sage ich jetzt mal, oder? Denn das Geschäft läuft gut, es funktioniert und wir teilen nicht gerne, machen es lieber selber, anstatt noch jemanden zu haben, der noch reinredet, der nicht zur Familie gehört. Aber ich würde sagen, wenn wir wirklich einen Investor, der wirklich substanziell uns helfen könnte, massiv groß zu werden, zuerst mal in Europa, dann müsste man sich das anhören.
Sehr gut, dann bedanke ich mich schon mal für den Rundumschlag im Möbelhandel. Wir hatten lange nicht mehr das Thema Möbel tatsächlich, also ein paar Spezialisten sicherlich auch. Und wir reden hin und wieder mal über Wayfair und Westwing und Home24, aber sehr beeindruckende Größe mittlerweile. Es dürfte nicht mehr so lange dauern, bis man über 9-stellige Umsätze redet. Ich versuche das nochmal im Anschluss nochmal runterzurechnen, wie viel Umsätze ihr genau macht. Das wird man schon irgendwie rausbekommen. Und wünsche ich allen, die sich bei Biliani umschauen, viel Spaß mit dem Gutschein. Die ersten 100 sozusagen könnt ihr richtig viel Geld sparen. Mal schauen, ob Podcast auch konvertiert. Meistens ist es markenbildend. Auch okay, bringt ja wahrscheinlich mehr als jetzt kurzfristige Gutscheinkunden. Ja. Aber vielen Dank und schöne Grüße in die Schweiz.
Ja, danke. Zurück. Tschüss.
Das war's. Ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt, genauso wie ich. Ich hoffe, ihr habt euch auch den Gutscheincode gemerkt, den Stefan genannt hat im Podcast. Diese Woche geht's weiter mit Mädchenflohmarkt. Nehme ich am Ende der Woche auf. Es kommen noch ein paar weitere Podcasts für Commerce Talks. Die internationale Schwester vom Kassenzone Podcast wird also nicht langweilig für all diejenigen, die noch ein bisschen Content brauchen. Das ein oder andere Office wird ja Ende April wieder öffnen. Dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, Podcasts zu hören auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück, nicht nur bei Haushaltsbeschäftigungen. In diesem Sinne, eine schöne Woche beziehungsweise ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.